die Frage, die wir natürlich mit Ihnen allen hier am Tisch besprechen wollen, weil es geht eben nicht nur ums Geld, sondern es geht eben auch um eine Metapher. Was bedeutet eigentlich ein solcher Crash? Ich möchte bei Ihnen anfangen. Herr Otte, wenn das System crasht, wenn der Euro crasht, ich glaube, Sie sagen ja auch 2020, was bedeutet das eigentlich für die Eurasische Platte? Was bedeutet das für Deutschland?
Es ist ja nicht nur der Euro-Crash, es ist ja wirklich eine globale Verschiebung, es sind globale Crashes. Wir sehen die die Vorzeichen, wir sehen eine Abgleitung, den Repressionsstaat, wir sehen kriegerische Auseinandersetzungen wachsen. Wir wissen noch nicht, wo es hingeht, wir kommen aber in eine ganz unschöne Phase der Transformation. Und das ist eben nicht nur der Euro-Crash, das ist die Konkurrenz China, USA, das sind viele Dinge, die auf der Welt unterschwellig passieren. Der Abstieg der Mittelschicht, und das wird ganz unangenehm leider.
Mhm. Was Sie hier ansprechen und was Sie auch schon im Vorgängerbuch beschrieben haben, vor 13 Jahren erschien ja auch ein Bestseller, ich glaube 500.000 Bücher haben Sie verkauft, ist, dass es nicht damit getan ist, dass wir vielleicht eine neue Währung bekommen, sondern da wird was vollkommen Neues aufgelegt. Sind wir als Deutsche auf der Eurasischen Platte nicht gut beraten, hier mit Nachbarn und Partnern zusammenzuarbeiten?
Deutschland ist sehr gut beraten zu definieren, was die deutschen Interessen sind und dann nach allen Seiten offen zu sein und nicht eben eine neue Blockbildung mitzubetreiben, sondern wir waren mal ein Land, eine Wirtschaft, die vorbildlich war. Wir haben noch Stärken, aber Deutschland muss überlegen, was sind deutsche Interessen. Und dann kann man international kooperieren und zusammenarbeiten. Das heißt auch Offenheit nach allen Seiten, ja.
Was ist, wenn wir das nicht tun?
Dann werden wir unter Umständen einen neuen Kalten Krieg getrieben. Man sieht die Auswirkungen jetzt schon. All das hat mit den ökonomischen Verschiebungen auf der Welt zu tun, mit der Konkurrenz China, USA. Und wir sehen den Aufmarsch im Osten Europas. Wir sehen die Hysterisierung des Klimas. Wir sehen, dass Kriege wieder denkbar sind. Und das ist natürlich sehr bedenklich. Und das hängt leider auf globaler Ebene hängen Geldsystem und Ökonomie und Politik und Kriegspolitik zusammen. Und deswegen wäre es gut, wenn Deutschland sagt, wir sind eine Mittelmacht, wir wollen den Frieden, wir wollen nach allen Seiten offen sein, wir machen nicht jeden Mist mit, wir stärken wieder die nationale Souveränität, das wäre meine Lösung dafür.
Als was würden Sie sich denn eigentlich selber bezeichnen? Sind Sie ein Europäer, sind Sie ein Patriot? Was sind Sie?
Ein europäischer Patriot.
Okay, sehr schön. Herr Mayer, ich habe versprochen, in dieser Sendung Dinge noch einmal von Grund auf erklären zu lassen, dass auch jemand, der überhaupt keine Ahnung von Geld hat, es versteht. Es gab mal eine Zeit, da gab es für Geld eine Golddeckung. Das ist ja vorbei. Warum hat man Golddeckung aufgegeben? Wann war das und was haben wir im Moment?
Also man hat die Golddeckung aufgegeben, weil die US Federal Reserve zu viele Dollars relativ zu dem dahinterliegenden Gold produziert hat. Das hing damit zusammen, dass Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre die Amerikaner auf der einen Seite den Vietnamkrieg finanzieren mussten und auf der anderen Seite nicht bereit waren, entsprechend die Steuern zu erhöhen oder die Staatsausgaben einzuschränken. Also hat man mehr Dollars geschaffen, als Gold verfügbar war. Damals hing der Dollar am Gold mit 35 Dollar pro Unze. Jetzt gingen einige Leute her, und wenn ich sage einige Leute, meine ich Staaten, und haben diese Dollarbindung ausgenutzt, um dann diese Dollarscheine, wenn man so will, also virtuell in dem Fall, das Dollargeld zu 35 Dollar pro Unze gegen Gold zu tauschen. Und dann haben die gesagt, ja, also die nehmen ja unser Gold weg. Und dann hat Nixon 1971 diese Bindung aufgelöst.
Ich glaube, damit nicht rauskam, dass man das Gold gar nicht im Schrank hatte, für was man Noten
gedruckt hat. Man wäre das Gold losgeworden. Es waren die Franzosen, die dann sogar noch das Gold in New York abgeholt haben.
Richtig, mit dem U-Boot.
Ja, was natürlich besonders demütigend war für die Amerikaner. Also hat man gesagt, Schluss aus, wir hören auf mit dieser Anbindung des Dollars ans Gold. Ich glaube, der Nixon, der wusste nicht, was er tat. Man kann heute noch auf YouTube, kann man heute noch sehen, wie er diese Fernsehansprache da macht, wo er sagt, und wir haben jetzt die Anbindung des Dollars ans Gold aufgehoben, um der Spekulation das Handwerk zu legen. Ich glaube, er wusste nicht, dass er damit das Geldsystem veränderte. Und dann kamen wir in dieses Geldsystem hinein, in dem Geld jetzt ausschließlich über Kreditvergabe geschaffen wird. Also wenn Sie zur Bank gehen und dort einen Kredit haben wollen, dann geht die Bank keineswegs her und schaut sich jetzt um, wie viel Spargelder sind jetzt da, sondern die Bank geht her und sagt, gut, also Herr Mayer, unterschreiben Sie bitte hier den Kreditvertrag. Und unterschreibe ich den Kreditvertrag, dann gibt die Kreditabteilung den Vertrag zur Giralgeldabteilung. Und dann sagt die, der Herr Mayer hat den Kreditvertrag, der kriegt jetzt das Geld auf seinem Girokonto einbezahlt. Und schon hat die Bank Geld geschaffen.
Also das ganze Fiat-Money, geschöpft, erfunden.
Erfunden, ja. Also Fiat ist Werte. Lateinisch ist kommt einfach so über Kreditvergabe in die Welt.
Und wie viele Banker, Sie eingeschlossen, war das immer bekannt?
Wenige, mir selbst nicht. Ich bin ja kein so intelligenter Mensch, dass ich das alles von Anfang an durchschaut hätte. Sondern ich habe einfach das so nachempfunden, was mir in der Schule, in der Universität, meine ich damit, beigebracht wurde. Geld ist Geld, ja. Mhm. Wo es herkommt, naja. Das hat man nicht so richtig
vertieft. Sie haben lange bei der Deutschen Bank oder bei Goldman Sachs gearbeitet, ohne das verstehen zu müssen. Sie mussten nur ihre Geschäfte machen.
Man machte die Geschäfte, man dachte nicht darüber nach, was Geld ist, wo es herkommt. Und dann in der Finanzkrise war auf einmal die Frage da, ja, wie kann das denn sein? Wie ist es denn möglich, dass auf einmal, wenn die Kredite kaputt gehen, das Geld auch kaputt gehen kann? Ja, und dann begann eigentlich jetzt erstmal so eine richtige Debatte, was ist überhaupt Geld? Und wie gesagt, ich bin kein Schnellmerker. Und dann habe ich aber gedacht, ich muss da nachholen. Ich muss mich da mehr bilden. Ich muss das also verstehen. Und habe dann eigentlich eher so mal ein bisschen die Klappen geöffnet. Ja, und habe dann gesagt, so, also jetzt muss ich wieder zurück auf Startposition. Über Mensch, ärgere dich nicht. Jetzt fang noch mal an und überleg dir, was ist Geld? Wie wird es geschaffen? Was sind die Folgen dieser Art der Kreditgeldschöpfung?
Vielen Dank, dass Sie das einräumen, dass Sie es erst relativ spät gelernt haben. Weil viele haben gedacht, Sie hätten es auch nicht verstanden, wenn ein Banker sagen kann, ich habe es auch nicht verstanden, jetzt habe ich es verstanden, dann ist das schon mal der erste Schritt. Sie, Herr Hering, sind jemand, bei Ihnen kann ich sagen, Bargeld lacht. Sie zahlen zwar auch elektronisch, wenn es bequem ist, also tanken tun Sie mit Geld, aber Sie sind jemand, der sich auch buchmäßig massiv dafür einsetzt, dass wir weiter Papier in Händen halten. Stichwort anonym. Warum ist das so wichtig? Ist doch total unpraktisch, unhygienisch.
Also tanken zahle ich selten mit Giralgeld, weil eben gerade, das gibt ja ein Bewegungsprofil. Das muss man sich ja klar machen, dass alles, was man digital bezahlt und letztlich auf dem Bankkonto landet, es gibt ja kein Bankgeheimnis mehr, das wird alles gespeichert und zwar jahrzehntelang. Da ist die Vorratsdatenspeicherung ein Klacks dagegen. Und wenn alles digital laufen würde, dann würde das bedeuten, dass unser ganzes Leben en Detail auf dem Bankkonto ist und auch wann wir wo sind, letztlich auch wen wir treffen, weil das lässt sich ja abgleichen. Einfach alles. Und deswegen habe ich nichts gegen einzelne Giralgeldzahlungen, aber bin entschieden dagegen, dass das Bargeld zurückgedrängt wird und es einem schwer gemacht wird, Bar zu zahlen, vor allem aus diesem Grund.
Mhm. Gibt es da die Tendenz oder...
Das ist keine Tendenz. Es wird so getan, als gäbe es die Tendenz weg vom Bargeld, aber das ist eine sehr zentral gesteuerte Kampagne, die letztlich aus Washington über die G20, über alle Zentralbanken, also ich erfinde das nicht, das kann man alles im Internet nachlesen, da gibt es die Webseiten dazu, das ist ganz dünn verbrämt mit so Wörtern, die ein bisschen anders klingen wie finanzielle Inklusion. Aber die Agenda dahinter, die ganz breit ausgerollt wird, ist das Bargeld zurückzudrängen.
Also so muss ich auch verstehen, dass plötzlich der 500er verschwindet.
Ja, das gibt's in einer Studie des Internationalen Währungsfonds, gibt's Empfehlungen, wie man das machen soll, was Regierungen tun sollen, die Bargeld zurückdrängen wollen. Das Erste ist, es nicht offen zu tun, weil die Bürger hängen dran. Da soll man lieber so harmlos erscheinende Maßnahmen nehmen, wie die größten Geldscheine abschaffen. Sagen, die braucht eh keiner, oder Bargeldobergrenzen, wie es ja schon viele gibt in Europa. Also das geht nach Drehbuch.
Im benachbarten Ausland hat man das schon sehr erfolgreich gemacht. Also Stichwort Indien zum Beispiel. Da wurden ja innerhalb eines Wimpernschlages der Großteil des Bargeldes für ungültig erklärt.
Ja, genau. Das war auch was... wo ziemlich viele Spuren nach Washington laufen, dorthin zur Better Than Cash Alliance in Washington, wo auch die US-Regierung mit dabei ist. Die hat da ganz deutlich eingeflüstert und hat auch sehr deutlich gemacht, was für eine Perversion das eigentlich ist, da von finanzieller Inklusion zu reden. Das wird heißt finanzielle Inklusion ist der Vorwand, man gibt den Leuten ein Bankkonto, dann können die teilnehmen am Wirtschaftsleben. Ist ja bei uns in Deutschland was dran, aber in Indien, da geht fast alles bar und man hat den Leuten das Bargeld weggenommen und das war eine extreme Form des Ausschlusses, die vor allem die Armen, um die es angeblich gehen soll, extrem schwer getroffen hat. Die hat Existenzen vernichtet und große Härten geschaffen.
Also 80% des Geldes wurde von heute auf morgen für ungültig erklärt. Es gab einen Verfallsdatum, bis wann man das, was man noch hat, abgeben sollte. Das war gar nicht logistisch zu lösen. Wir werden darüber noch intensiver reden, was auch diese Kryptowährung angeht und dass es da auch Einzelpersonen gibt, die eben, wie gesagt, so tolle Namen haben wie Better Than Cash Alliance. Aber was ist das günstiger für den einfachen Bürger oder aber sind da extreme Zuschläge drauf? Herr Mayer, als ich Ihr Buch gelesen habe und als ich mir das Interview mit Ihnen nochmal angeschaut habe, da gab es zwei Begriffe, nämlich, dass wir ein Geldsystem haben, was fragil ist und wir brauchten eigentlich eins, was robust ist. Wir werden da intensiv an diesem Tisch noch diskutieren, aber ich fange bei Ihnen, Herrn Krall, mal an. Sagen Sie mal, der Euro, als der eingeführt wurde, da gab es ja einen Grund dafür. Warum hat man eine Einheitswährung auf einen Raum gelegt, wo es vollkommen unterschiedliche Volkswirtschaften gab? Ist das möglicherweise eine Fehlkonstruktion, die uns vielleicht 2020 auf die Füße fällt?
Also der Grund ist relativ simpel. Der Euro war letzten Endes der Preis für die deutsche Wiedervereinigung, der politische Preis für die deutsche Wiedervereinigung. Die D-Mark war ein Instrumentarium, das Frankreich so empfunden hat, dass es die französische Währungssouveränität eingeschränkt hat und der Euro sollte das korrigieren. Man hat natürlich außerdem damit bestimmte Hoffnungen verknüpft und fairerweise, der Kollege Mayer sagte gerade, er sei nicht der Schnellmerker, ich bin auch nicht der Schnellmerker, ich habe lange gebraucht, bis ich das auch verstanden hatte. Fairerweise ist es so, dass man zunächst mal mit diesen großen Hoffnungen dran gegangen ist, dass man die Transaktionskosten senkt, dass man ein einheitliches Geld hat, dass man nicht mehr Geld wechseln muss, dass das ganze Verrechnen einfacher wird, Einsparungen man hat.
Und die Bürger können einfach reisen und überall bezahlen.
Und natürlich ein identitätsstiftendes Element für Europa. Und das ist ja etwas, was bis heute ja auch offiziell so gesehen wird, dass der Euro ein identitätsstiftendes Element für die Europäische Vereinigung ist. Und jetzt kann man unterschiedlich darüber denken, ob die Europäische Union gut oder schlecht organisiert ist und ob man sie reformieren müsste oder nicht. Aber gegen die europäische Einigung oder gegen eine europäische grundsätzliche Kooperation, Zusammenarbeit kann ja keiner schlecht was einwenden. Ja, das heißt also, es gab durchaus schön wohlklingende Ideen dahinter.
Kurze Zwischenfrage. Als der Euro eingeführt wurde, das wurde ja zelebriert und gefeiert. Ja. Wissen Sie noch, welches Gefühl Sie damals hatten? Waren Sie auch euphorisch? Ja, super.
Euphorisch nicht, aber pragmatisch. Ich habe gesagt, naja gut, das ist jetzt ein neues Geld. Über die volkswirtschaftlichen Konsequenzen war ich mir lange nicht im Klaren. Da gab es andere wie Professor Hankel oder Ralf Dahndorf und andere liberale Denker, die da sehr viel schneller waren. Oder auch aus Amerika, Greenspan sagte damals, der Euro wird kommen und er wird keinen Bestand haben. Wer sich damals mit der Theorie optimaler Währungsräume auseinandergesetzt hatte oder auch mit der Geschichte von Währungsunionen, ist ja auch nicht die erste europäische Währungsunion, wir hatten ja schon mal die lateinische Münzunion, der wusste, dass das schiefgehen musste.
Warum?
Und zwar einfach deswegen, weil die Theorie optimaler Währungsräume besagt, dass Volkswirtschaften, die unterschiedlich wettbewerbsfähig sind, dass man die nicht in einen Währungsraum packen kann, wenn keine volle Faktormobilität besteht. Das heißt also, wenn Arbeit und Kapital nicht vollkommen ungehindert fließen können. Zu diesem ungehinderten Fließen gehört aber nicht nur, dass die Grenzen offen sind, sondern da kommt natürlich das ganze Thema Sprachbarrieren dazu, kulturelle Barrieren dazu, unterschiedliche Gesetzgebung dazu. Das heißt also, das erfordert ein enormes Maß an Harmonisierung, wenn man so will. Und es erfordert auch ein enormes Maß an Flexibilität in den einzelnen Ländern hinsichtlich beispielsweise solchen Dingen wie Lohnanpassungen. Also wenn Ungleichgewichte nicht mehr über Wechselkurse angepasst werden können, also wenn ein Land nicht mehr abwerten kann, dann kann diese Abwertung nur dadurch kompensiert werden, dass zum Beispiel die Löhne sinken. Das war das Problem in Griechenland. Das hat man ja sehr deutlich da gesehen.
Erklären Sie doch mal, wie war das, als es noch unterschiedliche Währungen in Europa gab? Wie hat man das mit Abwertung geregelt, um konkurrenzfähig zu sein, sein Produkt auf den Märkten anbieten zu können?
Zunächst mal hat man es gar nicht geregelt, weil man es nicht regeln musste. Der Markt hat es geregelt. Der Markt hat dafür gesorgt, dass die Währungen über die schwankenden Wechselkurse in ein Gleichgewicht gebracht wurden, dass sich keine extremen Ungleichgewichte beim Handel und bei den Kapitalströmen herausbilden konnten. Das ist auch normal. Wenn ein Land einen Handelsbilanzüberschuss erwirtschaftet, dann wird seine Währung teurer, weil sie nachgefragt wird. Wenn die Währung teurer wird, dann werden die Waren teurer, die von dort exportiert werden und verlieren an Wettbewerbsfähigkeit, sodass weniger nachgefragt wird. Das ist ein ganz simpler Mechanismus.
Das heißt, da greift niemand ein?
Da muss auch niemand eingreifen. Das ist ja das Schöne am Markt, ist, dass niemand eingreifen und planen muss, sondern dass die selbstregulierenden Effekte, quasi die kybernetischen Effekte, wenn man so will, automatisch einsetzen und man gar nicht mehr sich drum kümmern muss, sondern dass diese Mechanismen vollkommen von selbst sich einstellen, jedenfalls in den allermeisten Fällen, nicht immer, aber in den allermeisten Fällen, wenn Märkte effizient organisiert sind vor allem.
Das heißt, der Markt, von dem Sie jetzt sprechen, werden noch intensiver da einsteigen, der ist in sich flexibel genug, um auszugleichen.
Also wenn es flexible Wechselkurse gibt, dann ist er automatisch flexibel genug. Wenn ich diese ersetze durch eine einheitliche Währung, dann mache ich nichts anderes, als dass ich die Wechselkurse zwischen diesen einzelnen Währungen, die da reingehen, also D-Mark, Lire, Franc und so weiter, dass ich die ein für alle Mal festlege zueinander und dass die nie mehr schwanken dürfen, egal was in den einzelnen Ländern passiert. Und wenn dann die Entwicklungen in einzelnen Ländern auseinandergehen, wenn die Wettbewerbsfähigkeit in einem Land beispielsweise deutlich steigt und im anderen nicht, dann kommt es nicht mehr zu diesem automatischen Anpassungsmechanismus des Wechselkurses, sondern dann kommt es zu Kapitalströmen und Investitionsströmen, die das Ganze ins Ungleichgewicht
bringen. Also extreme Spannung im Euroraum. Genau.
Und diese Spannungen, die kann der Euro nicht abbauen. Er ist im Grunde genommen wie so ein Prokrustes-Bett. Die Griechen hatten ja diese wunderbare Sache von Prokrustes. Das war ein Hotelier im alten Griechenland. Der hatte nur zwei Betten. Ein sehr kurzes und ein sehr langes. Und wenn er einen Gast bekommen hat, der groß war, dann hat er den in das kurze Bett gelegt und ihm die Beine abgehackt. Und wenn er einen Gast bekommen hat, der sehr klein war, dann hat er den in das lange Bett gelegt und so lange gestreckt, bis er auch reingepasst hat. Und so ähnlich ist es hier auch. Der Euro ist ein Prokrustes-Bett. Der ist für Deutschland zu billig und für Italien zu teuer. Und das Ergebnis ist, dass beide unglücklich sind damit.
Mhm. Herr Otte, würden Sie dem zustimmen und wie kommen wir aus der Nummer raus?
Ja, ich habe, als ich Professor wurde an der Boston University, in der Tat, mein Probevortrag ist jetzt noch abrufbar beim American Council on Germany über den Euro geschrieben. Das war April 1998. Ich habe genau das gesagt. Die Faktormobilität ist nicht gegeben. Das Ding wird uns in 10 bis 15 Jahren um die Ohren fliegen. Das haben die Amerikaner damals gerne gehört, denn sie waren sehr besorgt, dass der Euro vielleicht Weltwährung Nummer 1 wird und ein bisschen Euro-Kritik kam gut an, aber es war natürlich auch meine Meinung. Ich habe also den Job bekommen als Professor, das ist alles noch nachzulesen. Ich habe damals noch eine zweite Prognose gemacht in diesem Paper. Ich habe gesagt, wenn dann diese Spannungen in der Eurozone so massiv werden, dann implodiert uns Brüssel und dann kriegen wir eine demokratische Europäische Union. Mit dieser zweiten Prognose habe ich eine brutale Bauchlandung gemacht. Das Gegenteil ist passiert. Wir haben dieses Prokrustes-Bett und das wird immer noch mehr verschärft. Also die Zwangsmaßnahmen nebenzu, die staatlichen Eingriffe. Man versucht also staatlicherseits diese völlig aberwitzige Konstruktion durch immer neue Maßnahmen aufrechtzuerhalten. Also von daher stimme ich zu. Allerdings glaube ich schon, dass in Währungsfragen eine gewisse Koordination durchaus sinnvoll ist. Also die kann aber auch freiwillig passieren. Zum Beispiel hatten wir vor dem Euro eine sehr enge Kooperation der Notenbanken Österreichs, Hollands, Benelux. Die haben nämlich einfach das gemacht, was die Bundesbank gemacht hat. Ohne Verträge, ohne alles, weil wir in diesem Rahmen schon eine integrierte Wirtschaftszone hatten. Und es war im Interesse dieser Notenbanken, die Zinspolitik der Bundesbank mitzumachen. Und der Euro kam tatsächlich als politischer Preis der Einheit. Dr. Bandulet hat darüber nochmal sehr gut recherchiert. Es sind sehr viele Fakten und Daten mittlerweile auch klar. Also Jacques Attali Mitterrand selber hat gesagt, der Euro ist ja die D-Mark ist die deutsche Atombombe. Also wir haben die Atombombe und ihr habt auch eine Atombombe, das ist die D-Mark. Also es ist ganz klar, dass dieser Euro mit Brechen der Verträge als Preis von Helmut Kohl gegeben wurde, wie vieles andere, um die deutsche Einheit zu bekommen. Und das plagt uns bis heute.
Herr Mayer, würden Sie sagen, der Euro war quasi ein Diktat von außen?